Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
Herzlich willkommen zu Tatort Tirol, dem Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Ich bin Verena Langecker, mein heutiger Gast ist Linda Müller, die Verlagsleiterin beim Heimond Verlag. Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über Verbrechen, zwar nicht echte, ausgeführte Morde oder Taten, aber beschriebene Verbrechen in Büchern. Liebe Linda, was war denn das grausigste Verbrechen, das dir jemals in einem Buch untergekommen ist?
Vielleicht noch kurz als Anmerkung, ich bin Verlagsleitung von Heimon Krimi, also vom Spannungssegment bei Heimon, und als solche habe ich eben viel mit literarischen Verbrechen zu tun. Ich glaube, was man so als das grausigste Verbrechen einordnet, ist ja auch immer sehr individuell, weil jeder hat oder jede hat andere Ängste und Dinge, die einen sehr bedrücken. Für mich persönlich war, glaube ich, in den letzten Jahren das Unheimlichste die Morde in dem Roman In der Schlinge des Hasses von Herbert Dutzler. Wie der Titel da schon sagt, geht es eben um Hate Crime und um politisch bzw. rassistisch motivierte Morde, und es hat mich sehr beschäftigt auch im Nachgang, und deshalb war das für mich irgendwie sehr, sehr gruselig und sehr unheimlich.
Hate Crime ist ja auch ein sehr aktuelles Thema derzeit. Wie sehr spielt denn die Realität immer ins Genre Krimi hinein?
Viel. Also ich würde sagen, der Kriminalroman ist immer auch ein Spiegel der Zeit, in der er entsteht, und bildet einfach auch Gewaltstrukturen ab, die in der Gesellschaft gerade besonders relevant sind. Und entsprechend, wie du sagst, eben Hate Crime ist ein großes Thema, und dann wird es auch kriminell-literarisch Thema.
Das Genre Krimi gilt ja als sehr beliebt. Warum ist das eigentlich so? Warum lesen Menschen so gerne darüber, dass Verbrechen verübt werden, eben über Hate Crime? Einerseits liest man es in den Zeitungen und denkt sich dann, boah, immer diese schlechten Nachrichten will ich überhaupt nicht, aber dann kaufe ich mir ein Buch und lese trotzdem drüber. Warum ist das so?
Ich glaube, da könnte man jetzt viele Antworten geben, zumal das Genre ja eben auch sehr vielfältig ist und aus vielen Subgenres besteht sozusagen. Und ich glaube, die Motivation, zum Krimi zu greifen, ist sehr unterschiedlich, weil es gibt ja auch so viele verschiedene Kriminalromane, es gibt lustige Kriminalromane. Da ist dann wahrscheinlich mein Motiv hinzugreifen, mich zu entspannen, mich gut zu unterhalten, was zum Lachen und zum Schmunzeln zu haben. Dann gibt es ja gesellschaftskritische Kriminalromane, da möchte ich mich dann vielleicht mit meinen Ängsten auseinandersetzen oder in eine andere Lebensrealität eintauchen, mit Sorgen und Ängsten, die eine andere Figur erleben muss. Und manchmal will ich vielleicht auch einfach abtauchen in eine sehr spannende Handlung und eben diese Realität, die ja oft sehr unschön ist in diesen Tagen, mal zurücklassen und mich nicht damit beschäftigen müssen.
Laut Statistiken lesen auch mehr Frauen als Männer Kriminalromane. Sind Frauen irgendwie blutrünstiger oder gibt es da irgendwie eine logische Erklärung dafür?
Könnte man meinen, gell? Ja. Also Frauen lesen grundsätzlich mehr als Männer. Frauen kaufen auch mehr Bücher als Männer. Von dem her ist es jetzt für sich genommen auch kein ganz überraschender Trend, dass sie auch mehr Kriminalromane lesen. Aber es zeigt sich schon ja auch im True-Crime-Bereich, dass Frauen sich besonders für Verbrechen, ob jetzt fiktional oder real, interessieren. Warum das so ist, da gibt es verschiedene Theorien dazu. Ganz festlegen, beweisen kann man das natürlich nicht. Und ich bin jetzt auch keine Psychologin oder Soziologin, aber ich kann spekulieren, dass eben einerseits möglicherweise Frauen sich einfach mehr der Präsenz von Gefahr bewusst sind, weil sie einfach in Alltagssituationen häufiger bedroht sind, und manche Menschen vermuten eben, dass man sich im Kriminalroman dann in einem sicheren Rahmen mit diesen Gefahren auseinandersetzen und sich unter Anführungszeichen vorbereiten kann. Aber es gibt auch die Theorie, dass sich Frauen einfach grundsätzlich mehr interessieren für zwischenmenschliche Beziehungen, für psychische Konstellationen, dafür, warum jemand so wird, wie er wird und so weiter. Also einfach groß für Menschliches und dass es einfach auch damit zu tun hat.
Mhm. Nun sind ja gerade jetzt, wenn man jetzt an den letzten Krimis von Bernhard Eichner, von dem Tiroler Autor denkt, da Frauen ja aktive Mörderinnen. Könnten das dann auch Art Handlungsanleitungen sein für Mörderinnen? Gibt es solche umgekehrten Studien eigentlich auch?
Ich glaube eher nicht, aber ich kann es jetzt natürlich auch nicht genau sagen. Ich hoffe nicht, dass sich jemand Joko oder die Totenfrau als Vorbild und Handlungsanleitung genommen hat. Aber natürlich sind das schon auch empowernde und ermächtigende Texte. Also in beiden Fällen, also in diesen beiden Reihen von Bernhard Eichner, die du gerade angesprochen hast, ist es ja so, dass Frauen da ein großes Unrecht widerfährt und dass sie sich dann eigentlich aufschwingen, sich an dem Bösen zu rächen. Und das hat natürlich schon auch etwas Energievolles, so sich mit denen zu identifizieren.
Also quasi Empowerment, nicht gerade bis zum Äußersten, aber ein bisschen soll ja eh sein für uns Frauen.
Würde ich auch sagen.
Du lernst ja öfter Krimi-Autorinnen kennen. Wie empfindest du denn diese Personen? Sind die irgendwie aggressiver? Leiten die vielleicht ihre Triebe ins Buchschreiben um oder kann man das überhaupt nicht so umlegen?
Meine Autorinnen, also zum Beispiel meine Autorin Tatjana Kruse, sagt oft, dass Krimi-Autorinnen eigentlich die freundlichsten und entspanntesten Menschen sind, weil sie ihre Aggressionen eben in den Büchern ausleben können. Und es berichten mir sehr viele, dass die Menschen, die ihnen im Alltag auf die Nerven gehen oder ihnen Angst machen, zum Beispiel feindliche Eltern im Elternverein oder Lehrer aus der früheren Schulzeit oder auch den Zahnarzt gerne einfach mal in Romanen um die Ecke bringen und sich somit irgendwie abreagieren können. Und ich erlebe eigentlich alle Autorinnen, mit denen ich zu tun habe, als sehr freundliche und ausgeglichene Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Also offenbar ist es eine empfehlenswerte Strategie.
Also so eine Art professionelles Tagebuch schreiben, oder? Also wir könnten dann eigentlich allen Frauen empfehlen, ihre Wut oder ihre Aggressionen zumindest im Tagebuch niederzuschreiben, weil vermutlich nicht jede Frau eine zur Krimi-Autorin geboren ist.
Das stimmt, obwohl ja wir sehr, sehr viele unverlangt eingesandte Manuskripte bekommen. Also es haben, glaube ich, mehr Menschen Spaß am Schreiben, als man so denken würde.
Wie viele bekommt ihr da?
Vom ganzen Heimann Verlag, also Literatur, Sachbuch und Kriminalroman, ungefähr 1500 im Jahr. Also schon eine sehr große Zahl.
Und wie viele Krimis?
Ich schätze, es wird ein Drittel sein ungefähr. Ich habe es jetzt nie gezählt über ein ganzes Jahr, aber so in dem Ausmaß.
Und da sind manche wahrscheinlich grottenschlecht, oder?
Es ist vor allem so, dass sich die Leute oft nicht so genau informieren, welches Profil der Verlag hat, dem sie schreiben und uns dann Dinge schicken, die einfach auch nicht zu uns passen, wo man dann sehr schnell sagen kann, das ist jetzt leider nichts für uns, aber es ist auch vieles gar nicht schlecht, aber man hat als Verlag halt nur eine gewisse Anzahl von Programmplätzen zu besetzen, die man dann mit Büchern besetzt, die man dann halt auch wirklich intensiv betreut und für die man dann auch die Ressourcen hat, sich optimal um sie zu kümmern, und entsprechend muss man halt ganz, ganz genau auswählen, und es muss schon mehr als gut sein, sondern es muss irgendwie neu sein oder besonders oder eine Nische füllen, die bis jetzt noch nicht gefüllt wurde oder irgend so etwas in die Art. Es muss auf jeden Fall eine Neuigkeit sein in irgendeiner Art.
Also es wird nicht sofort auf Superverkaufszahlen gedacht, sondern eher, wir wollen etwas Neues am Markt haben.
Wir wollen als Verlag einmal zuerst ein ausgewogenes Programm, das viele verschiedene Facetten bietet, anbieten. Und eben auch dann Kriminalromane, die halt zum Beispiel jetzt nicht alle in derselben Region spielen oder sehr ähnliche Hauptfiguren haben oder alle lustig sind oder etwas in die Richtung, sondern einfach ein breites Spektrum anbieten, weil eben das Genre sehr breit ist und wir uns da nicht auf eine Richtung konzentrieren wollen. Aber natürlich freuen wir uns, wenn die Bücher sich dann auch verkaufen.
Also um jetzt noch einmal über Schreiben als Therapie zu sprechen, einer, bei dem es ja im Knast oder im Gefängnis nicht funktioniert hat, war ja der sogenannte Häfenpoet Jack Unterweger, oder?
Genau.
Gibt es eigentlich andere Jack Unterwegers auch?
Also wenn es welche gibt, dann haben sie sich bis jetzt nicht erwischen lassen, soweit ich weiß. Also zumindest bei den Autorinnen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, weiß ich von niemandem, dass der, abgesehen von Parksünden oder Verbrechen in dieser Größenordnung, kriminell geworden ist. Aber eine Autorin von mir hatte tatsächlich mal mit Jack Unterweger zu tun, nämlich Edith Kneifel hat, als sie ihre erste Kurzgeschichte verfasst hat, das Manuskript an sehr viele Redaktionen von Zeitungen geschickt und hat damals tatsächlich Antwort aus Stein von der Redaktion der Gefängniszeitung bekommen, die von Jack Unterweger betreut wurde zu diesem Zeitpunkt.
Jack Unterweger, dieser Frauenserienmörder, hat er eigentlich gut geschrieben?
Ich bin jetzt keine Unterweger-Expertin, aber soweit ich weiß, hat er, glaube ich, sogar auch gestohlen. Also hat Texte als seine ausgegeben, die nicht seine waren.
Weil er wurde ja sehr hoch gejubelt. Mhm. Ich persönlich finde das jetzt auch nicht gerade wahnsinnig spannend. Aber dich als Expertin habe ich mir gedacht, muss ich dir jetzt fragen, ob der jetzt irgendwie literarisch wertvoll gilt oder eh nicht.
Ja, soweit ich weiß, hat er ja ganz verschiedene Genres bedient. Einmal irgendwie autobiografisch geschrieben, wo mittlerweile klar ist, dass sehr viel einfach nicht gestimmt hat von dem, was er als autobiografisch verkauft hat. Dann bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, dass er auch eben Lyrik von einer Autorin gestohlen hat, mit der er im Briefkontakt war und wo man mittlerweile eben weiß, dass es nicht seine war. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig zu beurteilen, was hat wirklich er geschrieben. Ich befürchte, was er geschrieben hat, ist nicht wirklich gut.
Kommen wir noch zu einer Weiterentwicklung irgendwie von Kriminalromanen zum True Crime. Mhm. Was ist denn daran die Faszination? Wann ist denn das entstanden?
Wann das genau entstanden ist, kann ich gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall absehbar, dass vor allem ein Zusammenhang mit dem Auditiven besteht. Also vor allem seit Podcasts Hochkonjunktur haben, hat auch True Crime Hochkonjunktur. Und ich glaube, dass das schon auch zusammenspielt, weil man eben solche Kriminalfälle oft gut in 30 bis 50 Minuten erzählen kann und das ja sehr oft auch von der Struktur her, so hart das jetzt klingt, weil es natürlich reale Personen sind, die da im Hintergrund stehen und echte Fälle und man da halt auch sich ein bisschen hüten muss vor einem gewissen Voyeurismus. Aber von der Struktur her ist es ja schon manchmal fast ein bisschen wie ein Märchen. Es gibt etwas Böses oder jemanden Bösen und dann gibt es einen Ermittler oder eine Polizeistation oder etwas Ähnliches und am Ende wird der Fall im besten Fall gelöst und der Täter oder die Täterin wird hinter Gitter gebracht und damit ist die Ordnung in gewisser Weise wiederhergestellt. So.
Wie siehst du das dramaturgisch? Diese True-Crime-Formate versuchen ja auch sehr stark Spannung aufzubauen und es wird sehr stark zugespitzt und mit Elementen gespielt, also Ton oder Zwischenschnitte oder so etwas. Inwieweit verfälscht es dieses True-Crime oder siehst du das rein aus deiner Sicht als Expertin für spannende Geschichten?
Also ich oute mich jetzt einfach als auch privat True Crime Hörerin, wobei es schon eine sehr große Bandbreite gibt an wirklich qualitativ hochwertig produzierten Podcasts, die sehr gut recherchiert sind, die eben auch zum Beispiel schwierige Strukturen in der Rechtslage oder Ähnliches behandeln, die halt mit einem Fall zusammenhängen oder psychologische Hintergründe oder Ähnliches. Und dann gibt's True Crime, die halt rein auf den Schock, True Crime Podcasts, die halt rein auf den Schockmoment ausgerichtet sind und eben voyeuristisch. Und das finde ich jetzt nicht gut, weil es sind eben doch einfach echte Menschen, um die es da geht und Schicksale, die dahinter stehen und Angehörige, die oft noch leben. Und da finde ich, sollte man schon mit einem gewissen Respekt herangehen und die Würde auch der Opfer bewahren, weil es geht ja da sehr viel um die Täter meistens und TäterInnen, aber oft Täter. Und die bekommen damit natürlich ja auch wieder Aufmerksamkeit.
Also du siehst das auch ein bisschen problematisch an, dass die Geschäfte sehr gut laufen im True-Crime-Bereich.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, man sollte genau hinschauen.
Wie könnte sich denn das Genre Krimi oder True Crime noch weiterentwickeln nach Podcast oder Kriminaldokus auf True Crime ausgerichtet? Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
Ich glaube, da werden in den nächsten Jahren Möglichkeiten auf uns zukommen, von denen wir alle noch gar nichts ahnen. Also ich habe unlängst mitbekommen, dass jetzt an so Art interaktiven Hörbüchern gearbeitet wird, wo man durch Kopfbewegungen Richtungen mitbestimmen kann, in die sich die Figur bewegt. Also wo man quasi aktiv als zuhörende Person den Verlauf der Geschichte mitbestimmen kann. Es wird sich genauso wie die technischen Möglichkeiten da sicher ganz viel tun und inhaltlich wird sich auch ganz viel tun, weil der Kriminalroman genauso wie jede andere Art von Literatur in einem beständigen Wandel ist und sich halt immer mit den Interessen der LeserInnen und mit der Gesellschaft mitentwickelt. Und ich freue mich total drauf, das zu beobachten. Man sieht schon ich bin jetzt seit 15 Jahren im Heimann Verlag und verfolge das natürlich da auch aktiv mit und es tut sich total viel ständig und es werden andere Themen relevant und da werden wir immer wieder überrascht werden.
Und das Buch, wird das Buch aussterben oder wird es das richtige Buch aus Papier weitergeben?
Das Buch wird nicht aussterben, diese Frage. Hat sich natürlich schon gestellt, eben auch vor 15 Jahren. Es kann schon sein, dass wir mehr digital lesen werden in der Zukunft, aber es gibt auch sehr viele Argumente, die für Printbücher sprechen. Und das eine ist für mich ganz bezeichnend, E-Books haben keine Räume. Und ich glaube, wir kennen das ja alle, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal bei jemandem in der Wohnung ist, so der Gang zum Bücherregal und der Blick, was liest die Person, und dann weiß man schon, ob man auf dieser Ebene Gemeinsamkeiten hat. Und Bücher sind ja auch schön und wir sehen auch gerade wieder sehr stark einen Trend zu besonderer und schöner Ausstattung. Also Bücher sind ja in gewisser Weise auch Einrichtungsgegenstände, die man gerne in der Wohnung hat. Nach wie vor sind Bücher auf der Liste der beliebtesten Geschenke ganz weit oben und ein persönlich ausgesuchtes und verpacktes Buch, das man jemandem in die Hand gibt, hat natürlich eine andere Qualität als Geschenk, als ein Gutschein für irgendeine E-Book-Plattform oder einen E-Reader. Und gerade im Bereich Kochbuch, Kinderbuch und so weiter, glaube ich, ist halt das haptische Erleben auch noch einmal besonders wichtig. Also kann mir nicht vorstellen, dass das Buch ernsthaft in Gefahr ist. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die E-Book-Anteile von Neuerscheinungen in den letzten 15 Jahren explodiert wären.
Also die Tatorte in Büchern werden uns zum Lesen auch erhalten bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Danke, liebe Linda, für das Gespräch.
Sehr gerne, danke ebenso.
Das war Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.